Aber Keanu Reeves funktioniert immer.
Wenn er spielt auch immer sich selbst, ne?
Keanu Reeves spielt doch nicht immer sich selbst.
Keanu Reeves spielt immer sich selbst.
Hast du mal Always Be My Maybe angesehen?
Ja, nur weil er einmal was anderes macht. Das bestätigt ja die Ausnahme. Eine Ausnahme bestätigen die Regel, so rum. So.
3, 2, 1.
So, willkommen zum Quasi-Podcast heute. Zu meiner linken Angelo und zu meiner rechten Jens.
Moin.
Einen wunderschönen.
Der total durchtrainiert heute aussieht.
Kann ich wahr.
Doch.
Ich bin müde.
Aber.
Alter, der Oberarm.
Alter. Ne? Bizepsballer.
Sagt er mit dem Trizeps, ja, ja.
Mhm. Bizeps und Trizeps.
Wir können uns, wenn wir uns fusionieren, alle Dragon Ball, haben wir den Überbizeps.
Dann habt ihr einen überkrassen Oberkörper mit krassen Armen, aber die Beine sind verkümmert.
Nee, bei mir nicht.
Okay.
Meine Beine sind tatsächlich sehr kurz im Verhältnis zum Oberkörper. Deswegen bin ich ein Sitzriese und wenn ich aufstehe, bin ich der Kleinste.
Dann hast du dann habt ihr fusioniert ein kurzes Bein und ein langes Bein.
Ja, das heißt, wir stehen sehr komisch.
Was ist denn das Thema heute schon?
Kommen wir mal zum Thema.
Das heutige Thema ist, ich war gestern, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, mit Jens einen wunderschönen Film angucken, der sehr belastend ist auf seine eigenen Art und Weise. Und wir haben uns 1917 angeschaut. An demselben Abend, um da auch nochmal was anzureißen, hast du Dr. Doolittle angeschaut.
Ja.
Und die beiden Filme würde ich gerne mal besprechen, auch wenn wir nicht zwingend die gegenseitig schon angesehen haben.
Cool. Ich bin sehr gespannt, ich spiele mit dem Gedanken, mir euren Film noch anzugucken.
Das wollte ich gerade fragen. Hast du noch nicht gesehen?
Habe ich noch nicht gesehen.
Okay, Dr. Doolittle haben wir auch noch nicht gesehen. Ich würde mir den jetzt aber spontan nicht anschauen wollen.
Okay.
Ich auch nicht, weil der Trailer hat mich überhaupt nicht angesprochen, genau. Obwohl ich Filme mit Robert Downey Jr.
Der spielt den Dr. Doolittle.
Genau, der den Dr. Doolittle spielt, gerne anschaue. Mhm. Allein wegen Iron Man.
Aber ich glaube, so viel Iron Man wird da nicht stattfinden.
Ich glaube auch nicht, aber das kannst du mir ja mehr, kannst du uns ja mehr sagen dazu.
Iron Man-Momente gibt es nicht. Als ich ihn gesehen habe, als er live auf der Stage stand, um den Film dann anzukündigen, habe ich auch eine Träne gespült, weil ich mir so gedacht habe, ich werde Robert Downey Jr. nie wieder in einem neuen Avengers-Film sehen. Spoilert das jetzt eigentlich gerade? Ja. Die meisten Leute sollten Bescheid wissen.
Spoiler.
Das ist schwierig.
Ich werde auch traurig, wenn ich das höre.
Weil er für mich der beste Iron Man überhaupt war, den ich mir hätte vorstellen können, weil er diese Rolle als irgendwie totales Genie, auf der anderen Seite aber auch einen Daddy, der sich um die Familie kümmert, auf der anderen Seite noch eine andere Familie hat, die ihm mindestens genauso wichtig ist und dann Entscheidungen trifft, die mich dazu gebracht haben, dass ich tatsächlich Tränen vergossen habe, als ich Avengers gesehen habe. Mhm. Und dann gibt es Dr. Doolittle, der mit Humor um die Ecke kommt. Der Film ist natürlich für Familien gedacht, muss man ganz klar sagen. Dementsprechend fällt der Humor aus. Trotzdem habe ich überraschend viel lachen müssen im Film. Und das ist ein sehr gutes Zeichen. Weil es gibt an wenigen Stellen Humor beziehungsweise Szenen, wo Kinder lachen und sich Eltern daneben nur so, die Kinder haben gar nicht den richtigen Witz verstanden. Mhm. Weißt du, so unterschwellig gibt es dann auch so ein Element, was extra so für die Eltern einfach in diesem Film nochmal dargestellt wurde. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ist das so das Disney-Prinzip, ne?
Ja, es war so ein bisschen das Disney-Prinzip. Die Story war natürlich jetzt nicht super umfangreich. Muss aber auch
das
gar nicht sein.
Das ist ein Arzt, der mit Tieren reden kann.
So. Das ist ein Arzt, der mit Tieren reden kann. So. Da gibt es eine Tragödie, die sein Leben verändert. Mhm. Und dann kommen Menschen in sein Leben, die sein Leben da komplett nochmal umkrempeln. Und eine lustige und interessante und auch teilweise sehr seichte Geschichte erzählen.
Das ist aber auch so ein Standardstempel, den man über so einen Film oder über so eine Geschichte draufpacken kann. Ne? Der Hauptprotagonist kann was, erlebt einen Schicksalsschlag und wird von anderen wieder aufgebaut. Ende.
Ist das
nicht so eine Standard?
Das ist die Heldenreise.
Ist das die Heldenreise schon?
Also die Heldenreise gibt es halt in Variationen, aber daran hangelt man sich entlang. Oder auch das Fünf-Akten-Prinzip. So, ne? Dass man halt das einleitet und dann weiter. Also es gibt eine gewisse Struktur, Filme zu schreiben, die jeder grundsätzlich befolgt. Aber auch einige reißen sich raus und versuchen das zu brechen.
Okay.
Aber so sind die Mechaniken eines Films. So werden die aufgebaut.
Was ich sehr interessant finde, ist, wir haben ja nun mal die Tatsache, dass er mit Tieren reden kann. Was sie in dem Film aber gut hinbekommen haben, ist, dass sie dadurch, dass wir die Sprache der Tiere verstehen, dass wir Persönlichkeiten entdecken anhand der Tiere. Also jedes Tier hat seine eigene Persönlichkeit, die teilweise super cool ist oder jemand ist so extrem ängstlich und dann wird damit auch gespielt. Es gab wirklich eine Szene, da habe ich mich bepisst vor Lachen. Das war gleich am Anfang, wo du so einen Gorilla einfach siehst, wie er die Tür öffnet und dann passiert etwas so Lustiges. Ich musste wirklich sagen, ich habe fast geweint, weil es war einfach lustig. Es hat einfach Spaß gemacht.
Meinst du, da spielt auch so ein bisschen die komplette Umgebung eine Rolle? Also hättest du auch so gelacht, wenn du allein im Kino gesessen hättest?
Das ist für mich bedeutet, ins Kino gehen oder einen Film genießen. Wenn es um humorvolle Filme geht, gehört für mich dazu, dass ich das mit anderen Menschen teile. Mhm. Ich sitze jetzt nicht zu Hause da und fange da an zu lachen, sondern dann ist es eher so die Sheldon-Lache, so der war ganz gut, weißt du? Aber wenn du im Kino sitzt und du...
I can relate on that.
Wenn du im Kino sitzt und du hast so viele um dich herum, dann motiviert das ja auch so ein bisschen. Es ist einfach schön.
Ja, es steckt an auch.
Es steckt einfach und ich finde, das gehört für mich, deswegen gehe ich so gerne ins Kino.
Okay.
Da ist es aber auch für mich nochmal ein Unterschied, also da wir ja unter anderem auch in PVs gehen, als auch in ganz
Pressevorführung.
Normalen, in Pressevorführungen, als auch in öffentlichen Kinovorstellungen, nervt es mich manchmal sehr, wenn es unpassendes Gelaber ist.
Ja, so wie gestern. Könnt ihr aber, mal die Klappe halten?
Aber da
die Fresse halten. Du hast so fremden Leuten, die neben dir gesessen haben im Kino, könnt ihr mal die Fresse halten, gesagt. Aber mit einem Ton, wo ich dachte, hat der das gerade wirklich gesagt? Seid mal leise, klingt aber komisch bei ihm.
Wie war die Reaktion?
Die haben irgendwas gesagt und dann war Stille.
Ja, sie haben, glaube ich, gesagt, ja, das geht aber auch netter.
Ja, wow.
Er hat auch recht, der Typ.
Also,
ja, das stimmt.
Das war ganz schön unnötig.
Ich habe mich aber danach noch entschuldigt bei ihm.
Okay.
Ne?
Ich klopfe dir gerade auf die Schulter. Hast du gut gemacht.
Danke, danke, danke. Deswegen hasse ich ja unter anderem öffentlich, also in ganz normalen Kinobetrieb, Filme zu schauen, weil ich will ja den Film in vollen Ganze genießen können. Deswegen bevorzuge ich gerne Pressevorführungen. Aber bei Komödien zum Beispiel liebe ich halt solche Screenings und Previews, weil man da halt eine gemeinsame Community da hat, die auf jeden Fall auch das Filme schauen, schätzen und gemeinsam hingehen und auch den Respekt davor haben, nicht einfach so irgendwelche Sprüche oder herumzulabern.
Da will ich an dieser Stelle mal ganz kurz eine Lanze brechen für Robert Hofmann und der gute Dopo, du kannst den Namen Dominik
Porschen.
Genau, die das ganze Event auf die Beine gestellt haben. Die haben ja öfter so diese Fan-Screenings. Screenings. Kann man ja mal ganz kurz an dieser Stelle nur wirklich ganz kurz Werbung machen, weil mir das persönlich echt wichtig ist. Die Fans haben die Möglichkeit, über Gewinnspiele bei den Filmen mit dabei zu sein, wo teilweise Stars auf der Bühne stehen, um den Film zu announcen. Da werden Fragen gestellt, du hast ganz, ganz kurz ein bisschen Show, roter Teppich und so weiter und so fort. Und die Möglichkeit hierfür, Fans die Gelegenheit zu geben, einen Schauspieler, den sie besonders mögen oder ein Genre an Filmen, die sie vielleicht super cool finden, dann schon vorab im Kino sehen zu können, bei so einem Screening, das ist genau das, was du gerade gesagt hast, die feiern das, die freuen sich darüber. Also wie das Publikum ausgerastet ist, als Robert Downey Jr., a.k.a. der beste Iron Man auf diesem Planeten, den es jemals geben wird, dann auf der Bühne stand und Fragen beantwortet hat und wie die Leute ausgerastet sind, das ist einfach schön zu sehen und deswegen mag ich sowas unglaublich.
Das ist auch meiner Meinung nach die Weiterentwicklung von Kinopremieren. Dieses, da gehen nur Promis drauf und gucken sich den Film an, jetzt wird der Film zur Community gebracht. Es hat damals angefangen mit der YouTuber-Preview mit Robert Hofmann. Danach hat sich
mit David Hein, ne?
Und David Hein. Mhm. Dann hat sich es weiterentwickelt in die Social Movie Night, die Qbert ja auch jahrelang mitproduziert hatte.
Mhm.
Ja, und da hatte ich auch die Gelegenheit, Chris Hemsworth zu drehen, der mir unter anderem in die Kamera gezwingt hatten.
Hey.
Oder Kevin Hart und super viele andere Talents konnte ich aufgrund der Basis von Social Movie Nights in greifbarer Nähe haben. Hm. Ich hätte sie angefasst. Keanu Reeves ist an mir entlang gelaufen. Und da gibt es noch weitere wie die Community Preview von Dominic Porschen. Hm. Und jetzt das Neue ist ja dieses große Screening von Universal, wo Dominik Porschen und Robert Hofmann
genau.
Haupthosts sind.
Ich war vor ein paar Tagen bei der Deutschlandpremiere von Star Trek Picard. Amazon Video hat da irgendwie so ein Gewinnspiel gehabt und ich bin da noch ein bisschen reingerutscht. Und ein Kumpel aus Hamburg war auch mit dabei, der gute Flo mit seiner Freundin. Und wir sind dann einfach ins Kino, haben uns dann da hingesetzt, durften ins Kino 1 am Zoopalast, also das Große. Und haben uns dann da hingesetzt und dann hieß es, ja, da kommen jetzt auch noch die Darsteller und ihr könnt noch eine halbe Stunde Fragen stellen. Und dann ist da plötzlich Sir fucking Patrick Stewart aufgetaucht.
Oha.
Hat sich da hingesetzt. Und das ganze Ensemble von denen war da. Und dann haben die, ich glaube, fast sogar eine Stunde Fragen beantwortet und ein bisschen gequatscht und so. Sir Patrick Stewart hat sich dafür entschuldigt, was mit dem Brexit gerade passiert. Er war unendlich traurig, dass er in ein paar Monaten nicht mehr zur EU gehören wird. Der hat gesagt, in einer Frage meinte er, er findet das unfassbar, dass wir zum Mars fliegen wollen und unsere Erde nicht mal geschissen bekommen. Und nur so Sachen, wo ich dachte, wow, was für ein geiler Dude ist das denn? Ich habe in diesem in dieser halben Stunde oder was das war, so viel Respekt vor ihm als Mensch, den ich nicht kannte. Also ich, klar, kenne, aber im Sinne von, ich wusste nicht, was er für Ansichten hat. Habe ich so viel Respekt vor ihm bekommen. Und dann diese geile Stimme von diesem Typen. Also da möchte ich eine Lanze für Star Trek Picard brechen. Guckt euch die Serie an. Wir haben die ersten 3 Episoden schon gucken können.
Schön.
Ich habe ein lachendes und ein weinendes Auge. Ein weinendes, weil ich jetzt 4 Wochen warten muss, bis ich eine neue Episode gucken kann. Und weil die kommen immer nur jede Woche. Das heißt, ich habe jetzt 3 Wochen schon vorgeguckt. Die sind schwierig. Aber gut. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Aber deswegen, also so eine Premiere-Geschichten, ich glaube, da passiert gerade so ein kleiner Umbruch. Irgendwas muss ja im Kino passieren, dass wieder mehr Leute ins Kino gehen. Und ich glaube, diese Aktionen werden dazu beitragen, dass das mehr wird.
Das können uns die Zuhörer gerne mal auf Twitter unter dem Hashtag quasi Podcast schreiben. Ich stelle die Frage ganz gerne auch im Freundes- und Bekanntenkreis, wie oft denn ins Kino gegangen wird. Weil ich glaube, wir sind in Deutschland bei unter einem Mal pro Jahr im Durchschnitt. Ich glaube, wir sind so bei 0,97. Ich glaube, das hat wieder so einen gewissen Aufwärtstrend. Wenn ich mir jetzt überlege, wie oft ich im Kino bin, dürften wahrscheinlich ein paar Dutzend im Jahr nicht ein einziges Mal ins Kino gehen, weil ich dann dementsprechend wieder...
Also wir halten den Durchschnitt oben.
Ja, aber also auch wenn ich nicht in Pressevorführung gehe, wie oft ich ins Kino gehe, weil ich eine Pressevorführung terminlich nicht schaffe oder einfach einen Film nochmal gucken will, wie zum Beispiel Star Wars, wie wir ja schon gesprochen haben, ich habe den 2-mal gesehen und dann in der Pressevorführung auf Englisch und auf Deutsch nochmal privat.
Oder ich Joker gesehen und nicht gesehen.
Ja, du bist im Kino eingeschlafen. Oh Mann, ich habe auch, als wir unseren Film geguckt haben, habe ich zwischendurch mal rüber geguckt und er guckt mich so an, was ist denn? Und ich so, na, ich wollte nur gucken, ob du nicht schon wieder schläfst. Mann, nee, eine Klappe.
Ja, zu unserem Film, 1917. Magst du es kurz anreißen, worum es geht?
Um das Jahr 1917 und den Ersten Weltkrieg. Nein.
Danke.
Es geht um eine Person, die eine Nachricht an eine Front bringen soll, die sehr, sehr wichtig ist. Und 2 Personen werden, das war gerade zu Zeiten der Grabenkriege, 2 Personen werden dadurch durch diese Grabenkriege geschickt und sollen halt an diese bestimmte Front und eine Nachricht an einen bestimmten Offizier geben. Das ist eigentlich gar nicht so wichtig, worum es geht. Viel wichtiger ist, wie sie das Ganze filmisch umsetzen und wie sie es schaffen, mit im Endeffekt einem einzigen Schnitt, so ist der Film aufgebaut, und versteckten Schnitten, aber mit einer einzigen Aufnahme eine Spannung aufzubauen, dass ich, wenn ich drüber rede, schon mehr Gänsehaut bekomme. Das war unglaublich.
Also dieses Prinzip gab es ja schon mal. Also einmal hier Birdman, das ist dasselbe Prinzip mit versteckten Schnitten.
Ja, aber nicht so pur.
Ja, also die haben
da sind sie ja auch noch auf andere Personen gesprungen und so. Da sind sie ja immer hin und her gewechselt. Da haben sie den Fokus nur auf diese 2 Personen gesetzt.
Ja, und jetzt der andere Film, den ich als Beispiel nennen würde, ist Victoria, der aber komplett in einem
One-Take ist. Berlin oder deutscher Film?
Berlin.
Berlin, ja. Da haben sie
also Berlin und deutscher
Film. Ein echter One-Take. Ne? Die haben komplett in einem Rutsch diese Aufnahme gemacht.
Der Film geht 2 Stunden.
Ja.
1917?
Ja.
Ja.
2 Stunden. Merkst du aber nicht.
Merkst nicht. Das fließt so also locker flockig runter.
Ich habe absichtlich immer wieder auf die Uhr geguckt und dachte, na, wir müssten jetzt bei. Hier sind wir nicht. Krass. Okay, cool. Geil. Voll gut. Ich bin gespannt, wo das noch hinführt. Also, es war. Also, vor allem, es gibt teilweise. Wir hatten darüber auch gesprochen. Ne? Es gibt Momente, da denkst du, okay, jetzt bauen sie Spannung auf, jetzt kommt die Musik im Hintergrund, dann mal gucken, was gleich als nächstes passiert. Nix. Okay, cool. Bam! Einfach irgendwas explodiert. Ja. Wie es halt im Krieg nun mal sein kann. Ja. Dass irgendwas Unerwartetes passiert. Und dann spielen sie damit, dass sie die Spannung aufbauen und dann passiert auch genau dann was. Und mal, also du weißt halt nie wirklich, wann was als nächstes passiert. Und da sind ein paar Sachen passiert, mit denen ich selber nicht gerechnet hätte.
Ich habe mich auch bei der einen Sache voll erschreckt.
Ja, ich weiß auch, was du meinst. Und es gibt, wenn man den Trailer gesehen hat, gibt es eine Szene, die da fängt er an zu rennen. Ich weiß nicht, ob du den Trailer gesehen hast.
Das und ist die dieses, ikonische diese, Szene.
Dieser Aufbau, bis es dahin kommt. Ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Krass. Dieser Aufbau, bis es dahin kommt und wie das dann wirklich durchgeführt wird. Dieser Trailer ist wirklich nur so ein Fitzelchen davon. Das ist so unfassbar gut. Also ich habe ganz, ganz großen Respekt davor.
Ich werde mir angucken, jetzt auch mit den Erklärungen eurerseits. Mhm. Aber was würdet ihr den Leuten da draußen raten, wer sollte sich so einen Film oder diesen Film anschauen? Weil das ja schon sehr speziell ist.
Ja. Also du darfst den Film nicht gucken, wenn du ein großes Kriegsspektakel erwartest.
Ja, also das ist ein... Das ist wie,
mehr Drama
wie,
als
wie Joker. Ne? Ein Leidensweg, ein Weg, ein Heldenweg, eine Heldenreise.
Ah,
ist Joker ja wie, ein Held? Okay.
Es ist ja dieses Prinzip
der Heldenreise. Ja, ich weiß, was
man. Und es ist halt ein Film, wo du nicht die Story erwarten solltest, wo es ganz, ganz viele Twists gibt. Es ist halt so ein Film wie Joker, wo du halt dieses Feeling mitbekommst. Das ist gerade ein aktuell großer Trend, dass man mehr dieses Gefühl, dieses Feeling von einem Film erleben sollte. Und das ist ein Film, was einen wirklich sehr mitreißt. Also wie Jens und ich im Film einfach im Kino mitgefiebert haben. Da passiert... Und dann boom.
Ja. Ich musste gerade über diese Aussage nachdenken, die du gesagt hast, dass das gerade so Trend ist, so auf Emotionen und Gefühle zu gehen. Ich habe im letzten oder im vorletzten Jahr im Kino Coco gesehen.
Mhm.
Und ich habe Rotz und Wasser geheult bei diesem Film. Und ich habe ein zweites Mal gesehen. Ich habe auch beim zweiten Mal Rotz und Wasser geheult bei diesem Film. Marriage Story läuft auf Netflix mit Adam Sandler und ich weiß gerade nicht, wer die andere ist. Egal. Auf jeden Fall nicht Adam Sandler, das erzähle ich Quatsch, mit Adam Driver. Und
same, but different.
Und da geht es um ein Paar, das sich streitet. Und viele, ich habe den Film noch nicht gesehen, aber viele meinten, es ist so unangenehm, diesen Film zu gucken, weil du so sehr nachvollziehen kannst, wie dieser Streit stattfindet, wie er sich aufbaut, über was für Dinge die Leute sich da aufregen und wie ernst und persönlich und ekelhaft das werden kann. Und du sitzt einfach nur da und willst dich einfach verkriechen, weil das ist so, als würdest du gerade deinen Eltern aber zusehen, wie sie einen Streit führen. Das ist super unangenehm. Also
so eine gewisse Intims.
Du bist so richtig an diesen Personen dran. Und das ist auch so ein Aufbau von Emotionen. Und ich glaube, das stimmt, was du sagst, dass das immer mehr und
gut. Das wird intensiver. Also das ist, genau, das ist, also dass man Emotionen überbringen möchte, das ist ja prinzipiell ein Film. Und dass man die Geschichte emotional nah rüberbringt. Aber in den letzten Jahren finde ich, dass es immer intensiver wird. Also, dass man halt auch viel mehr gebunden wird und dann drin sitzt, als wäre man live mit dabei. Und dann denkst du, ich will hier gar nicht sein.
Ich will das nie.
Hast du noch andere Beispiele dafür?
Ein Beispiel ist, wie ich auf deinem Monitor hier sehen kann, ist Dünkirchen, Dunkirk.
Ja.
Dunkirk war auch intens, aber auf eine andere Art und Weise intens.
Kann man den Film mit 1917 vergleichen?
Haben viele gefragt.
Haben sehr, sehr viele gefragt. Ich persönlich finde, es ist halt auf jeden Fall was anderes. Aber ich weiß gerade nicht. Ich muss mal erstmal Worte finden. Mach du mal weiter, Jens.
Ich will ganz kurz einhaken.
Danke, Jens.
Bevor du gleich loslegen kannst, Jens. Ich habe Danke deswegen gerade aufgerufen, weil ich aus dem Kino gegangen bin. Ich glaube, das war auch eine, glaube, da waren wir sogar zusammen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir durften den Film auch schon vorab sehen. Das war, ging auch über Robert Hofmann.
Social Movie Night.
Das war die Social Movie Night sogar. Mhm. Ich fand ihn optisch, fand ich ihn und soundtechnisch fand ich ihn super. Und man hat sich auch ein bisschen, es wirkte bedrohlich. Aber das ist kein Film, über den ich noch nachgedacht habe, als ich den Saal verlassen habe. Also ich habe die Emotionen zwar im Film gespürt, aber für mich, ich habe keine Story erwartet, weil ich glaube, mit dieser Erwartungshaltung sollte niemand in den Film gehen. Aber auf der anderen Seite gab es für mich sonst keine Gründe, diesen Film nochmal zu sehen. Ist es bei 1917 ähnlich?
Das ist eine ausgezeichnete Frage. Ich glaube, ihn einmal im Kino zu sehen, ist schon lohnenswert. Ich befürchte, ein zweites Mal bietet er zu wenig. Mhm. Außer du bist halt wirklich so ein Kamerafilm-Nerd. Dann wirst du ihn auch ein zweites Mal im Kino genießen können.
Sage ich nicht. Also, ich finde, solche Filme leben ja davon, dass du es einmal erlebt hast, weil sobald du halt die Story schon einmal kennst, nimmst du dir ja vorweg, wie die Spannung sich aufbaut. Ne? Und deswegen finde ich, dass 1917, wie du schon sagst, für Cineasten schon lohnenswert ist, ein zweites Mal zu schauen, weil das halt, Hut ab an Roger Deakins für die Arbeit, sehr, sehr schön gestaltet ist. Roger Deakins ist der Kameramann von dem Film, der auch sehr, sehr viele tolle andere Filme gemacht hat, unter anderem Blade Runner, der letzte.
Aber da hat er mit weiten Bildern gespielt. Yeah. Jetzt hat er mit ganz anderen Bildern gespielt. Es ist unglaublich, was der gemacht hat. Das kann man erzählen. Also wenn du so eine Plansequenz baust, wo du einen ganzen Film lang in einer Szene darstellen willst, ne, in einer Kamerafahrt, dann musst du ja irgendeine Lösung finden, dass dir keiner aufs Dach steigt, weil du musst ja Cuts machen. Das geht ja nicht anders.
Außer du bist Victoria.
Es geht ja sonst nicht anders bei so einer Millionenpräsentation, bei so einem millionenschweren Projekt. Also was machst du? Du baust ein Element ein, das immer wieder stattfindet. Nämlich, dass du mit der Kamera mal direkt an den Figuren dran bist und dann mal ein bisschen weiter weggehst und dann auch mal hinter einem Stein oder hinter einem
Vordergrund.
Also, genau, aus dem Vordergrund irgendwas, was dich gerade von diesem Helden abtrennt und kannst da halt wunderbar einen kleinen Cut machen. Aber das haben die so oft gemacht, dass du, selbst wir haben da gesessen und wir hätten schon einen kurzen trinken können, wann jetzt wirklich ein Cut stattgefunden hat und wann nicht, mal sind sie an einem Stein vorbeigefahren, wir haben es angeguckt, nee, es war keiner. Dann haben sie da irgendwas gemacht und okay, jetzt war ein Cut, aber den habe ich nicht gesehen. Krass, wie haben sie das gemacht? Und das haben sie so gut hinbekommen, dass wir, also teilweise habe ich mich schon vom Film abgelenkt gefühlt, weil ich darauf geachtet habe, wann findet jetzt gerade wo was statt.
Punkt.
Ich rede gerade mit dir und du fängst den Computer an, irgendwas zu. Was machst du da? Was suchst du da?
Ich wollte gerade deine Geschichte aufgreifen und wollte dir sagen, dass es mir genauso ging in Haunting of Hill House, weil da gab es in einer Folge, habt ihr die Serie gesehen?
Nee, was ist das?
Das ist eine Horrorserie auf Netflix, also Horror im Sinne von, es geht wirklich um ein Spukhaus, es geht um Menschen, die in irgendeiner Art und Weise da mit diesem Haus die haben eine Verbindung und die spielen eine wichtige Rolle. Und da gab es in einer Szene einen One-Taker, der, sagen wir mal, so 20 bis 25 Minuten ging. Und genau das, was du gerade eben erklärt hast, mit diesem, den Fokus mal abwenden. Ja, also es gab in diesem Film, ich glaube, das war, beziehungsweise in der Serie, ich glaube, Folge 6 oder Folge 7, gibt es einen One-Taker, wie gesagt, nur 20 bis 25 Minuten, wo die Kamera sich ganz oft dreht. Du bist gerade bei einer, ich glaube, das war eine Beerdigung oder so, in einer großen Kapelle. Und dann dreht sich die Kamera 360 immer und immer und immer wieder. Und auf einmal steht dort hinten ein Geist. Beim nächsten Mal ist er weg. Auf einmal steht er ganz nah an der Kamera dran. Und du merkst,
oh Gott.
Also das war wirklich, es war eine sehr, sehr emotionale Folge. So, weil es einfach richtig gut umgesetzt war.
Hm.
Und das kann man auch gerne mal googeln. Die Regisseure haben selbst gesagt, das war wirklich ein One-Taker. Es hat viel, viel Zeit gekostet, viel Arbeit war das Ganze, weil sie auch einen Generationenwechsel, wenn ich mich nicht täusche, drin hatten. Das heißt, sie haben die Hauptdarsteller zum einen in der Gegenwart gezeigt und dann gab es nochmal den Split, wie sie als kleine Kinder in einem ähnlichen, in einer ähnlichen Umgebung auch mit Geistern und so weiter und so fort in Verbindung kam. Es war einfach super. Und genau das, was du gerade gemeint hast, diese in Anführungsstrichen One-Taker, man denkt, es ist nur eine Kamerafahrt, aber da dann die Cuts so gezielt zu setzen, dass es einem nicht auffällt, das ist halt, das ist schon eine Kunst, glaube ich.
Es ist, also man muss sich mal vor Augen
machen. Dann warte ganz kurz. Merk dir das bitte. Ich fasse dich gerade an, damit du wirklich das tust, was ich sage. Geh weg! Und zwar habe ich vor kurzem auf Sky Kidding gesehen. Kidding mit Jim Carrey. Ich glaube, es war Kidding. Mhm. Und ich will da gar nicht so viel verraten. Ich finde die Serie großartig. Wenn ihr könnt, guckt sie. Auf jeden Fall gab es da eine Sequenz, da hat eine Frau Streit mit ihrem Typen und hat es geschafft, ihn einfach abzusägen. Der Typ ist jetzt weg. Und dann fängt sie an, ihr Leben wieder neu zu leben. Und fängt an, in der Wohnung, in ihrem einen kleinen einen Raum, alles dieses Wohnzimmer einfach umzubauen. Und dann fängt sie an, ist die Kamera in der Mitte des Raumes und fängt an, den Fernseher zu zeigen. Filmt den Fernseher. Und da ist Jim Carrey und der erzählt, er ist im Fernseher und hat gerade so eine Serie und erzählt quasi eine Episode lang, die, keine Ahnung, 3-4 Minuten geht, erzählt er eine Geschichte. Und während er diese Geschichte erzählt, wird drumherum gezeigt, wie sie über ein paar Wochen, Monate hinweg dieses Zimmer umbaut.
Das ist nice.
Und das ist eine echte Sequenz. Das heißt, sie zeigen immer so eine Ecke von der Wohnung, da wird gerade was gemacht und im Hintergrund fangen sie an, alles umzubauen, dann dreht sich die Kamera weiter, dann wird da alles umgebaut, dann dreht sich die Kamera weiter, dann geht die wieder zurück, auf einmal ist da ein Tisch und da sind Leute und feiern mit ihr, dann springen sie wieder. Das ist so fantastisch, das werde ich euch nach der Episode mal zeigen. Das ist so großartig gemacht, dass ich allein wegen diesem Trailer, die haben das als Werbung genutzt für den Film, für die Serie, allein deswegen habe ich mir die Serie angeguckt.
Mega gut.
Und das zeigt nicht, wie sie sonst in der Serie mit Kameras und so umgehen, aber dass sie sich einmal für diese Sache so 3 Monate Zeit, Vorbereitungszeit genommen haben. Da habe ich echt den Hut vorgezogen.
Nice.
Jetzt wirklich bin ich total neugierig.
Ja, ich suche das nebenbei raus, ich habe hier noch das offen. Aber
was, worauf ich, was ich vorhin ansprechen wollte, es ist wirklich eine riesige Kunst. Also ich, für meinen Abschlussfilm habe ich damals auch einen One-Taker gemacht. Und das ist halt so viel Planung. Also ich hatte da gar keine Planung gehabt, weil ich nicht die Zeit und das Geld für die Darsteller hatte. Sondern, also es ist ja ein Zusammenspiel zwischen Kamera, den Schauspielern und dem generellen Ablauf des
Films. Dem ganzen Team einfach.
Dem ganzen Team.
Ja.
Es ist wie ein Uhrwerk, das zusammen funktionieren muss. Dass man halt, dass die Kamera zum richtigen Zeitpunkt an einem richtigen Ort steht und dass dort auch der richtige Satz gesagt wird. Und das ist halt, also besonders bei diesem Film und diesem Aufwand und also visuellen Aufwand ist das halt schon große, große Kunst, weil man muss halt vorher viel, auch wenn es geschnitten ist, viel proben, dass es halt alles passt, weil die Takes waren ja teilweise mehrere Minuten lang.
Ja, wirklich.
Wo es wirklich keine Cuts gab. Also
wirklich keine Cuts.
Es ist schon ein Film, der natürlich wird gecuttet, weil mach mal einen 2-Stunden-Film mit heftigen Effekten.
Richtig.
Ist halt unmöglich, wahrscheinlich. Würde ich jetzt einfach mal sagen.
Also Beispiel Victoria, kurz mal.
Wie lange geht der Film?
Ich hatte ein Interview mit Sebastian Schipper gehabt, der Regisseur von dem Film. Die hatten insgesamt 3 Versuche gemacht. Aber die haben ein halbes Jahr vorher geprobt.
Oha.
Oder ein halbes Jahr.
Aber das ist ja eine Nachtgeschichte. Das findet ja nachts statt.
Genau.
Das heißt, du kannst ja immer nur abends anfangen und in die Nacht hineindrehen. Genau, du hast also quasi 3 Tage Zeit.
3 Tage hatten die gemacht. Und bei einem Dreh ist einiges schief gegangen. Die sind ja, also im Film ja irgendwann haben sich verfahren und also als sie sich flüchten wollten. Das ist halt nicht gewollt gewesen. Und das kam halt am natürlichsten an. Und deswegen haben die das halt genommen. Das war ja komplett Impro. Also jeder Schauspieler ist komplett Impro. Das sind die Anhaltspunkte gewesen. Spielt es.
Oh,
das ist aber cool.
Das ist Impro.
Ich muss mir den echt noch anschauen. Wahrscheinlich.
Wie, du hast ihn noch nicht gesehen?
Ich habe ihn immer noch nicht gesehen.
Ist dein Ernst?
Ja, ist mein Ernst. Ist
doch auf Netflix oder Amazon.
Ja, aber Zeit. Ich arbeite zu viel. Hey. Das ist dein Ding, ne?
Klau mir nicht die Sprüche, die auf mich abfallen.
So, mein Freund.
Also das ist halt eine hohe Kunst, ne? Aber demnach auch sehr, sehr viel Aufwand in der Vorplanung. Nur einmal als Umsetzungsabriss in diesem Podcast.
Wenn ihr euch da draußen fragt, ob es sich lohnt, übrigens Dr. Doolittle zu sehen, kann ich euch sagen, für Familien mit Kindern ist es auf jeden Fall ein großer Spaß. Möchte ich einfach mal, das ist jetzt ein krasser Bruch, ja. Themenmäßig, aber der Film unterhält. Der Film unterhält sehr gut. Es gibt sehr viele Witze und ich finde Komödien, ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmen könnt, Komödien, die die Absicht haben, einen immer so ein bisschen gezwungen zum Lachen zu bringen, ist oft schwierig. So reine Komödien, da lache ich im Kino zum Beispiel oft seltener, als wenn es auch ernstere Filme sind, aber mit einem gewissen Witz. Funktioniert einfach besser.
Situationskomik,
ja. Ja, ja. Da gibt es
passt, ja, aber prinzipiell vermeide ich größtenteils Komödien.
Hat das ja, genau, hat das ja schon gesagt. Das heißt, du sitzt denn, also würdest du dir jetzt, nehmen wir mal an, es gibt jetzt ein kleines Chung-Baby oder ein kleines Chung-Kind, 4, 5 Jahre, du würdest dir den Film, ich versuche mir gerade vorzustellen.
Mini-Chung-Kind ist so ein gutes Wort. Mini-Chung.
Du würdest so einen Film zu Hause sehen. Würdest du?
Tatsächlich nicht. Ich würde ins Kino gehen, weil ich liebe die Kinokultur. Ich würde mit meinem Kind, wenn ich Kinder habe, ins Kino gehen. Weil
auch das bei einer Komödie?
Auch bei einer Komödie.
Aber machst du ja jetzt gerade nicht.
Weil, aber das ist nochmal eine andere Situation. Das tue ich meinem Kind zuliebe und nicht mir. Ich gehe da nicht rein, weil ich es schauen will, sondern wenn mein Kind es schauen möchte, dann gehe ich mit dem dahin.
Sehr edel.
Ja.
Also ich will immer Steak von dir und mit mir gehst du nie Steak essen.
Hä? Wir sind doch letztens Steak gegessen zusammen.
Wo sind wir Steak essen gegangen?
Im Blockhaus.
Ja, das war ja kein Steak. Das war viel zu trocken.
Fand ich auch. Das ist ein anderes Thema, wenn Steakhäuser nicht liefern, was sie liefern sollen.
Oh, ihr habt ja, euch Steak liefern lassen?
Nein. Also delivern, weißt du? Performen.
Ja, jetzt habe ich
es verstanden. Also wenn sie nicht abliefern, so rum.
Also wenn du jetzt gleich gesagt hättest, dass das Steak, was ihr euch geliefert, was euch geliefert wurde, wenn das nicht geschmeckt hat.
Ich glaube, das würde gehen. Ich glaube, das würde funktionieren. Sich Steak liefern lassen.
Ich habe es schon getan, nein.
Ja, aber gut, also.
Ich habe es schon getan, nein.
Okay, kommen wir zu einem anderen Thema. Und zwar Komödien. Ach, ja. Das hatten wir schon. Nein, und zwar möchte ich wissen, hast du, wie hieß denn dieser Film, der zuletzt mit Dwayne Johnson im Kino war, mit The Rock?
Jumanji 2.
Habt ihr Jumanji 1 gesehen?
Ja.
Nein.
Wie fandest du Jumanji 1? Zur kleinen Erklärung. Ich habe vorletztes Jahr war ich im Kino zur Pressevorführung von, keine Ahnung, Film X. Und ich habe mir voll viel erwartet vor Film X. Film X war so, okay. Und danach lief in einem anderen Kino die Pressevorführung für Jumanji 2. Ich dachte, dann gucke ich das halt. Ich erwarte jetzt nicht viel, aber ich muss den gesehen haben. Und der hat mich voll unterhalten. Richtig viele Leute im Kino hatten richtig viel Spaß mit diesem Film, weil wir halt nichts erwartet haben. Wir dachten, also Jumanji neu, ne? Was soll denn da jetzt bitte kommen?
Vor allem mit dieser Story, ne?
Mit der Story. Und mit den Schauspielern, die sich selber spielen. Aber, ne, also was soll das werden? Und das war richtig lustig.
Stimme ich dir zu? Wir reden jetzt vom ersten Jumanji.
Wir reden vom ersten Jumanji.
War super. Ich habe, genauso wie du es gerade gesagt hast, ich bin nicht davon ausgegangen, dass mich der Film unterhalten wird, aber er hat es getan. Und ich habe ihn letztens sogar nochmal zu Hause geguckt, weil meine Freundin ihn noch nicht gesehen hatte.
War trotzdem witzig.
Und ich habe trotzdem wieder lachen müssen, ja, weil einige Momente halt echt lustig waren.
Ja,
find
aber er
schön.
War zu lang.
Ja, stimme ich dir zu.
Hast du jetzt den zweiten gesehen?
Noch nicht. Willst du dazu was sagen?
John sagt, ist alles zu witzig, gucke ich nicht. Okay, du lachst nicht viel.
Er hat noch keine Kinder.
Ja, du hast noch keine. Ich habe auch keine Kinder.
Doch, Katzen.
Katzen, ja gut.
Ich habe einen Hund.
Ihr habt beide Kinder. Wir haben alle drei Kinder.
Jumanji 1 spielt mit einer ganz bestimmten Materie. Und zwar der Gaming-Welt. Du bist plötzlich in einem digitalen Spiel, das aber Jumanji ist. Und sie spielen damit, dass du Leben hast, dass es NPCs gibt, also nicht spielbare Charaktere, die einfach nur einen bestimmten Punkt triggern sollen, damit die Geschichte weitergeht und so weiter und so weiter. Also ganz viele Kleinigkeiten, wo du, wenn du die Materie kennst, weißt, geil, voll witzig. Aber sie haben immer noch so ein, zwei Sätze drin, dass auch alle anderen raffen, worum es geht. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Wirklich, du guckst gerade so komisch. Chung.
Also ich habe was ich gleich reinwerfen werde, aber sprich zu Ende.
Ja, wenn du es erklären musst, ist es nicht gut gemacht. Ich weiß, Show don't tell, ja, bla bla bla. Aber es war trotzdem gut gemacht. Und ich dachte mir, okay, wenn jetzt Jumanji 2 kommt, dann können sie das nicht nochmal so bringen. Sie müssen irgendwas bringen, was so einen Kniff reinbringt. Sie können nicht die gleiche Geschichte nochmal erzählen. Und ich finde, dass sie es trotzdem getan haben. Auch wenn sie versucht haben, drumherum zu bauen und sich drüber lustig zu machen, sie haben genau das Gleiche erzählt. Und ihr Kniff war, was das Witzigste am ganzen Film war, dass die Charaktere so einen Personentausch haben.
Genau.
Also, dass Dwayne The Rock Johnson jetzt nicht mehr irgendwie der kleine Junge ist, der kein Selbstbewusstsein hat und das halt das totale Gegenteil von ihm ist, weil halt ganz witzig ist und dadurch so lustig war, sondern er spielt Danny DeVito. Mhm. Und Danny DeVito, spiel mal Danny DeVito. Mhm. Das war super witzig, wenn er denn mal gespielt hat.
Wenn er denn mal gespielt hat.
So, da möchte ich gerne zum nächsten Thema kommen.
Ja.
Alte Filme aufgreifen und Komödie. Das passt ganz gut zusammen. Denn Jens hat einen wunderschönen Film gesehen. Bad Boys for Life.
Oh Gott, den habe ich ja auch noch gesehen.
Yeah!
Bad Boys,
also ich habe ihn selber nicht gesehen, aber habe schon ein bisschen was von Jens gehört.
Ja.
Und da möchte ich gerne Jens bitten drum, uns mal da abzuholen, was du da gesehen hast und wie du dich da gefühlt hast.
Bevor du das machst, ich habe richtig rausgehört, dass ich mir Jumanji 2 jetzt nicht geben muss.
Den muss man nicht im Kino sehen.
Okay, danke.
Muss man wirklich nicht.
Viel Spaß mit Bad Boys, ich bin gespannt.
Hast du den schon gesehen?
Nein.
Habt ihr den beiden vor, im Kino zu sehen?
Ich habe ihn nicht vorzusehen.
Okay.
Ich habe vor. Ja, ich will ihn im Kino sehen, ja.
Okay. Dann möchte ich dir den Tipp geben.
Betrunken ins Kino.
also.
Ja. Also vielleicht nicht voll, aber so ein bisschen angetüdelt dürfte er besser sein. Und
warte,
ja.
Wir hatten gestern noch gesagt, also ich werde ihn mir vielleicht ansehen, wenn wir ihn zu dritt ansehen. Und das ist wahrscheinlich betrunken.
Ja. Und im besten Fall auch irgendwie zu einem Deal Donnerstag oder so, wenn mehrere Leute da sind, beziehungsweise wenn er dann da nicht mehr so viel kostet. Also für einen Fünfer kannst du ins Kino gehen, das ist okay. Für 7-8 Euro ist schon, ja okay, dann trink halt einen mehr. So, das, aber mehr würde ich jetzt mal so spontan sagen, muss nicht sein. Der Film, also wenn ihr Bad Boys 1 und 2 gesehen habt, die sind, Bad Boys 2 ist 17 Jahre her. Das heißt aber auch, dass Martin Lawrence und Will Smith 17 Jahre älter sind. Und das sieht man den beiden an. Und sie spielen auch mit diesem Thema. Das haben sie sehr gut gemacht. In der ersten Viertelstunde, 20 Minuten, möchte ich sagen, war ich positiv überrascht. Das ist richtig gut. Das kann richtig was werden. Damit habe ich überhaupt... Ach, okay. Ja, okay, gut. Jetzt gehen wir also diesen Weg. Alles klar. Dann sehe ich jetzt auch schon, wohin das führt. Hinter mir haben Leute gesagt, na pass mal auf, am Ende passiert noch das und das. Und genau das ist passiert.
Super obvious.
Weil sie sich so lustig gemacht haben, pass mal auf. Nachher ist Gargamel der Böse, weißt du? ach, er ist der Böse. Okay, cool. Dann ist Gargamel jetzt also anscheinend der Böse. So obvious war das. Und der Film Bad Boys oder dieses ganze Konstrukt lebt ja davon, dass du ein paar Sachen hast, nämlich coole Autos, coole Leute, Kamerafahrten um sie herum, sie ballern viel, Dinge explodieren ständig überall, keine Ahnung, schmeißt einen Schlüssel irgendwo hin, boom, explodiert, wie es halt, wer war der Regisseur der ersten Teile, der auch von Six Underground war? Und Transformers?
Michael Bay.
Michael Bay war das. Dinge explodieren, Michael Bay. So. Und das war ja immer von 1 und 2.
Du hast coole Sprüche vergessen.
Und bei 3 war es halt ein Regisseur-Paar, also zwei Dudes, die das ganze Konzept nicht so ganz verstanden haben anscheinend.
Schwierig.
Und ein paar Sachen haben sie adaptiert, aber den ganzen Rest haben sie in die aktuelle Zeit reingebracht. Und ich merke dann, also Bad Boys lebte davon, dass du so eine körnige Optik hattest, dass es alles so ein bisschen dreckig war, so ein bisschen rough und es ist halt die Straße, wir machen alle fertig. So, das war Bad Boys. Und das war glatt gebügelt, ein klares Bild, teilweise High Frames drin, also dass du wirklich sehr schnelle Bewegungen drin hattest und die auch noch flüssig waren und das wirkte dann so völlig fehl am Platz. Mhm. Und der Humor war, also es gab 2, 3 Stellen, die waren echt witzig. In einem 2-Stunden-Film ist das ein bisschen wenig.
Mhm.
In einem Bad Boys-Teil ist das auch ein bisschen wenig. Die Action ist ich glaube, ein, zwei Mal ganz gut gewesen. In einem 2-Stunden-Film auch nicht besonders viel. Und das ist dann auch schon das plus eine Soap-Opera-Story ist dann leider Bad Boys for Life.
Da stellt sich mir prinzipiell auch die Frage, was haltet ihr von alten Franchises aufgreifen? Jetzt kommen ja super viele nochmal neu. Also sei es Adaptionen wie Mulan, die Animationsreihe, oder Bad Boys, was nochmal aufgegriffen wird. Und jetzt kommt auch irgendwann kommt Top Gun. Und da hatten wir uns ja auch schon im Podcast kurz angerissen. Wir wissen nicht, ob das gut sein soll oder auch nicht.
Ich glaube, prinzipiell kann es gut, natürlich gut funktionieren, weil du ja bei einer erfolgreichen Filmserie dann so 10, 15 Jahre eine Pause zu haben und dann mit dem nächsten Teil zu kommen, bedeutet erstmal, wahrscheinlich werden verdammt viele Leute ins Kino gehen. Höchstwahrscheinlich werden sich sehr viele Leute Bad Boys for Life ansehen. Und so wie ich es gerade gehört habe, werden auch verdammt viele Leute aus diesem Kino gehen und sich denken, warum habe ich mir das angetan? Auf der anderen Seite ist das ja auch eine Riesenchance. Also wahrscheinlich hätte irgendwo mit dem richtigen Regisseur, mit dem richtigen Drehbuch Bad Boys for Life auch richtig gut funktioniert.
Ja.
Dass das jetzt nicht der Fall ist, hat, glaube ich, ein bisschen was mit den Personen zu tun, die da bei der Produktion des Films eine Rolle spielen. Hätten sie das jetzt mit demselben Regisseur gemacht, mit einem wirklich coolen Drehbuch, hätte das bestimmt ein geiler Film werden können. Also meine ich wirklich ernst. Ich habe generell nichts dagegen. Ich glaube, es gibt viele Verfechter davon, die sagen, lass das Genre bzw. den Film oder die Filmserie einfach sterben und gut ist. Hm. Ich denke, das kann eigentlich doch ganz cool sein, weil bei Top Gun zum Beispiel würde ich jetzt an meine Kindheit denken, wo ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, habe da eine gewisse Connection. Und wenn der Film gut ist, dann war es für mich eine Bereicherung. Brauchen tue ich den Film aber auch nicht.
Aber es wird.
Das spielt Tom Cruise mit, der Film wird gut. Also nenn mir mal einen. Also, welcher der letzten Filme von Tom Cruise war schlecht? So, dass ihr schon so lange nachdenken müsst, reicht mir schon.
Du, ich hätte gesagt, gar keiner.
Also so, Vanilla letzten. Sky war okay.
Ich glaube, am häufigsten habe ich Minority Report gesehen, tatsächlich.
Der war auch sehr gut. Den gucke ich auch fast alle 2 Jahre.
Ja, genau.
Fand den
genau.
Super.
Aber das ist halt so ein Ding. Also in letzter Zeit habe ich das Gefühl, also in den letzten Jahren kommt weniger original eigenen Content raus und man greift halt lieber Adaptionen oder Fortführungen.
Das hast du aber auch im Gaming-Bereich.
Ja, und ich bin da gespannt drauf, zum Beispiel auch zum Thema Macher, die Wachowski-Schwestern, Geschwister machen jetzt ja Matrix 4.
Hm, stimmt.
Die produzieren nur eine von ihnen.
Eine?
Nur eine. Die andere ist erstmal
nicht. Da bin ich auch super gespannt, weil ich denke mir, Matrix sollte man eigentlich in der Büchse der Pandora lassen.
Eigentlich, ja, da habe ich Angst. Also vor Matrix 4 habe ich Angst. Aber schlechter als 3 zu werden, ist halt auch schon schwierig.
Ja, und wenn man sich mal überlegt, mit der heutigen Technik einen Matrix zu drehen, könnte, glaube ich, auch einen Effektfeuerwerk bedeuten. Würde ich jetzt einfach. Also ich fand damals, für die damaligen Verhältnisse, war Matrix super.
Bei mir passiert gerade was im Kopf. Da musst du jetzt was sagen, Chung. Und zwar habe ich vor kurzem was gesehen. Das ist ein super Punkt. Wir müssen die Episode ein bisschen länger machen. Pass auf. Ganz viele Filme laufen ja aktuell vor einem Greenscreen beziehungsweise einem Bluescreen. Damit man so Tiefe und Set, genau, damit man das alles schnell austauschen kann. Problem ist, du kannst nicht korrekt ausleuchten, wenn du das so machst.
Mhm.
Vor einiger Zeit haben ein paar Leute eine Art echt Kristall-LED-Ding hinbekommen, was sie quasi im Hintergrund hinstellen. Da projizieren sie das Bild hinein, das dann auch später im Film landen wird. Also sie müssen das nicht mehr reinshoppen, sondern es ist schon echt im Hintergrund da. Und die strahlen so stark, dass du einen echten Lichtstrahl auch in den Hintergrund des Schauspielers hast. Das heißt, wenn der Schauspieler, sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, Leonardo DiCaprio, dreht sich um und guckt jetzt auf den Sonnenuntergang, dann strahlt auch dieser Sonnenuntergang korrekt in das Gesicht von Leonardo DiCaprio. Das heißt, du hast also weniger Arbeit in der Post-Production, weil du keine CGI machen musst.
Klar.
Und du hast eine korrekte Ausleuchtung. Und der Schauspieler kann sich auf das konzentrieren, was er machen muss. Er muss sich nicht vorstellen, oh, da ist gerade ein riesiges Vieh, sondern Sonnenuntergang, cool, schön, das sieht toll aus. Wow. So, das könnte Matrix ein bisschen was verändern. Und die haben damals ja mit diesen Bullet Times,
ja,
Bullet Times kommt gerade aus Max Payne, aber diese
waren schon Bullet Time.
Bullet Time-Effekt,
ja.
Dass sich in der Bewegung alles mit der Kamera mehrmals um die Person herum bewegt, da haben sie ja was Neues auf den Markt geschmissen. Damit haben sie ja Dinge revolutioniert. Was ist, wenn sie mit Matrix 4 wieder irgendwas bringen, was Sachen revolutioniert? Halt
die Frage, was?
Es gibt, ich muss dich leider immer wieder unterbrechen, es tut mir leid. Aber
ich
was ist,
zu
es gibt
Themen die ganze Zeit irgendwas
ja,
sagen.
Merkst du, merkst du. Es gibt auch eine Kameratechnologie, die in mehreren Phasen einen Fokus setzen kann. Und das Material, was du aufnimmst, kannst du so schneiden, dass das, was im Hintergrund hinter dem Fokus stattfindet, einfach weg ist. Du hast also mehrere Ebenen. Und damit könntest du auch diese diese Nicht-Schnitt-Aufnahmen, könntest du damit auch simulieren. Indem du den Cut einfach nach vorne setzt und dann weiter drehst und dann den Cut hinten setzt. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Und ich glaube, Matrix, das macht mich, je länger ich darüber nachdenke, desto spannender finde ich gerade den Gedanken.
Also, zu deinen Themen in der Abfolge.
Hast du Notizen gemacht?
Also, ich habe mir keine Notizen gemacht. Das erste Thema war Greenscreen.
Ja.
Ja, das funktioniert prinzipiell gut, wenn man das halt in der Unschärfe im Hintergrund hat. Teilweise auch. Also ich habe einen Werbespot gesehen, Making of, das haben die mit der Unreal Engine gemacht. Es spart in der Postproduktion Zeit, aber
davor
bringt dann halt die Zeit in die Pre-Production.
Ja.
Die man da halt
einfach. Das ist mir egal. In der Zeit muss ja noch Set gebaut werden. Also Leute können halt mehr Sachen gleichzeitig machen.
Um nochmal vorhin das Thema Tom Cruise aufzugreifen, ich bin großer Freund von wie Tom Cruise zu drehen. Lieber on Location, on Set, finde ich geiler. Man hat ein ganz anderes Feeling.
Mission Impossible ist ein, der wird noch in 10 Jahren richtig, richtig gut sein.
Ja, bin ich auch der Meinung.
Glaube ich auch.
Weil da wirklich Dinge explodieren.
So. Und es sieht gut aus.
Und zu den, ja.
Diese Pentakamera oder wie die hieß?
Pentakamera? Was?
Ja, weiß ich, also diese Kameratechnologie, die in mehreren Ebenen.
Ja, da komme ich ja noch zu.
Achso, okay. Step ich dachte, das wäre jetzt.
Das ist der Punkt 7 von.
Tut mir leid.
Genau, mit dem Hintergründen, das wird immer mehr kommen, bin ich sehr gespannt drauf, aber nichts geht über Greenscreen oder real drehen, beziehungsweise Bluescreen. Bullet Time Effekt, ich bin gespannt, ob die da neue Technologien oder Effekte rausbringen. Das, was du angesprochen hast mit der Kamera, das nennt man Lichtfeldtechnologie.
Ja,
das hat man ursprünglich in der Fotografie gehabt, so konnte man halt nachhinein beim Foto die Schärfe woanders hinsetzen.
Genau,
stimmt.
Auf Basis der Lichtfeldtechnologie haben die es für Video weiterentwickelt. Sind halt unendliche Datenmengen, weil du musst ja die ganzen Informationen irgendwo tragen. Und da es ja auch Distanzen einfach speichert, kannst du sagen, ab dieser Distanz möchte ich das gerne nicht mehr drin haben. Also der Hintergrund wäre weg. So hast du das Problem von Rotoskopieren und Greenscreen nicht mehr.
So, da geht was.
Aber die Kameras sind aktuell noch so, so riesig.
Ist mir egal.
Aber
die sollen ja nicht in einem Mäuseloch sitzen.
Ja.
Die sollen ja erstmal.
Wie lange haben Sie Zeit für den Film? Wann soll Matrix 4 erscheinen? Gibt es schon eine
Release? Ihr könnt euch mal unterhalten und ich suche währenddessen raus.
Ich hab mir gerade eben auch so gedacht, selbst wenn es jetzt nicht mit den neuesten Technologien umgesetzt wird und wir da so ein Effektfeuerwerk sehen, was wir noch nie zuvor gesehen haben, ich würde endlich gerne mal wieder einen guten 3D-Film sehen. Könnte ich mir bei Matrix doch schon ganz gut vorstellen.
3D
ist für mich.
3D ist für mich Animationsfilm.
Ja, das ist für mich aktuell auch ein Dorn im Auge, weil es zu wenig, eigentlich mittlerweile fast gar keine Filme mehr gibt, so wie du schon sagst, die nichts mit Animation zu tun haben, wo der 3D-Effekt einfach gut aussieht.
Da stellt sich mir die Frage, was ist mit. Also, wann soll wie Innovation entstehen?
Genau.
Heutzutage ist ja vieles schon entdeckt und vieles kennt man.
Ich sag dir, was eine Zukunft sein könnte.
Okay.
Und zwar, dass irgendwann die Filme nur noch mit 360-Kameras gedreht wird und die Leute mit VR-Brillen im Kino sitzen.
Das glaube ich nicht.
Nein, aber es könnte sein. Ich würde es gerne mal ausprobieren.
Ich kann es mir nicht vorstellen.
Ich glaube, es gab doch letztens jemanden, der das im Kino mal ausprobiert hat, oder? Es gibt doch dieses eine Kino, glaube ich, in Zürich, wo du, das hat jetzt nichts mit VR zu tun, aber wo du vorne den Screen hast und an den Seitenflächen komplett.
Auch im Lux?
Im Lux.
In Berlin auch im
ist
Lux.
Das auch, ist das der Fall?
Ja.
So ein Curved-Ding.
Was wird dort dargestellt?
Das ist voll dumm. Das hat der gute Chris Grumpy Plauzer auf Twitter gepostet. Er meinte, es gibt Filme, die es unterstützen. Da hast du vor dir halt ganz normale Kinoleinwand und an den Seiten links und rechts so 270 Grad.
Ja, genau.
Und die werden nur in bestimmten Szenen angemacht.
Was?
Ja, das ist voll dumm.
Why?
Das ja, macht keinen Blödsinn. Sinn.
Ich habe mal geguckt, Matrix 4 soll 2021 kommen. 2021.
Nächstes Jahr.
So früh ja. schon.
Aber die Postproduktionen werden aktuell auch alles immer schneller, schneller, schneller.
Ja, das stimmt.
Aber es soll gut werden, bitte.
Also teilweise, diese aktuellen Blockbuster sind, dauern ein Jahr.
Witcher.
Von Produktion bis, also Produktionsstart bis ist es online, ein Jahr ungefähr.
Witcher.
Hatte Keanu Reeves viele Filme in den letzten 2-3 Jahren? Was bedeuten würde, dass er nicht schon bei Matrix am Set sein könnte?
Ich weiß es nicht.
Okay.
Der ist aber aktuell halt sehr, sehr gefragt.
Er ist wirklich gefragt, ist deswegen ja auch im Gaming-Bereich unglaublich beliebt. Und ich glaube und könnte mir gut vorstellen, dass das auch ein Thema für eins der nächsten Folgen sein könnte.
Und ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt, um jetzt hier zu beenden, weil wir würden jetzt nicht mehr aufhören und wir müssen langsam aufhören.
Aber Keanu Reeves, I ja, wir see, müssen. I click.
Wir werden einfach Keanu Reeves in die Überschrift setzen und dann sind wir auch fein. Dann gucken okay. alle. Unser Date mit Keanu Reeves.
Hey guys, you're breathtaking.
No, you're breathtaking. No, you're breathtaking. Und ihr seid auch breathtaking, wenn ihr nochmal eine kleine Bewertung im Apple Play Store, ich gerade sagen. Im Apple Podcast Store. Da lasst gerne 4 oder 5 Sterne, je nachdem, was da machbar ist. Bewertet den gerne, wie ihr uns ehrlich fandet und lasst gerne noch eine kleine Bewertung da und schreibt eure Themen unter dem Hashtag quasi Podcast.
Oder wenn ihr eure Meinung mal uns gegenüber kundtun wollt, dann unter demselben Hashtag auf Twitter.
Jo. Genau. Wir lesen uns das durch und freuen uns auf eure Meinung. Macht's gut, Leute. Bis dahin.
Keanu Reeves, klick.
Au, au.
Klick, klick, klick,
mich
klick,
klicken.
Da ist Keanu Reeves drauf. System shut down.